Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Ja, sie können kommen, das Militärregime von Burma über Katastrophenhelfer aus dem Ausland und die skeptische Reaktion der Hilfsorganisationen. Ja, wir hatten die Finger im Spiel, der Bundesrat über seine Rolle bei der Untersuchung eines Atomschmuggelfalls. Ich bin gekommen, um zu bleiben, der britische Premier Brown nach dem erneuten Wahldebakel seiner Labour-Partei. Achtung, das könnte gefährlich werden. Ex-Botschafter Thomas Bohrer über den Druck der US-Steuerbehörde auf die Grossbank UBS. Und ein Haus zu vermieten ist lukrativer als Mais anzubauen. Oder Afrikas Landwirtschaft im Niedergang. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat heute bekannt gegeben, dass die burmesische Militärregierung nun Helfer aus aller Welt zulassen will. Dies habe ihm Junta-Chef Dan Shwe persönlich versichert. Damit gibt es für die Hunderttausenden von Opfern der Sturmkatastrophe neue Hoffnung. Trotzdem reagierten zahlreiche Hilfsorganisationen auf die Ankündigung offener Grenzen mit Zurückhaltung. Ins Land zu kommen bedeutet noch lange nicht, sich frei bewegen zu können, hieß es beispielsweise. Die UNO befürchtet, dass in Burma rund 2,5 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Nur ein Viertel konnte bisher versorgt werden. Der Bundesrat hat bestätigt, dass er in einer Untersuchung über Atomschmuggel Akten vernichten ließ. Bundespräsident Pascal Couchepin begründete die Vernichtungsaktion mit Sicherheitsrisiken und internationalen Verpflichtungen. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens seien umfangreiche Dokumente und elektronische Datenträger sichergestellt worden, die brisant gewesen seien. Dabei habe es sich unter anderem um detaillierte Pläne für den Bau von Atomwaffen gehandelt. Mit der Aktenvernichtung habe man verhindern wollen, dass die Dokumente etwa in die Hände einer terroristischen Vereinigung gelangen könnten. Die Schweiz will sich Gesprächen mit der EU zum Thema Zinsbesteuerung nicht verschließen. Doch das Bankgeheimnis sei nicht verhandelbar, dies hat Bundesrat Merz nach einem Arbeitsbesuch beim luxemburgischen Premierminister Juncker bekräftigt. Aus Sicht der Schweiz bestehe keine rechtliche Verpflichtung, vor dem Jahr 2013 mit der EU Gespräche über die Zinsbesteuerung zu führen. Falls die EU offiziell vorstellig werden sollte, werde der Bundesrat zu gegebener Zeit Stellung beziehen. Das Bankgeheimnis stünde aber auch im Rahmen einer solchen Diskussion nicht zur Disposition, so Merz weiter. In der Stadt Zürich sind erneut weniger Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Im Jahr 2007 bezogen gut 21.300 Menschen Sozialhilfegelder. Das sind rund 3,6% weniger als im Vorjahr. Abgenommen hat auch die Zahl der neuen Sozialhilfefälle. Daneben bezogen 600 Personen Sozialhilfe, ohne dass sie Anspruch darauf gehabt hätten. Damit beträgt die Missbrauchsquote 4,5%. Den generellen Rückgang der Sozialhilfefälle führt Urs Laufer, Vizepräsident der Zürcher Sozialbehörde, unter anderem auf die gute wirtschaftliche Lage zurück. Er macht aber auch die verstärkten Massnahmen zur Arbeitsintegration dafür verantwortlich. Die EU will mit verschiedenen Massnahmen erreichen, dass Autos sparsamer und sicherer werden. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen energiesparende Reifen für alle Neuwagen zur Pflicht werden. Ab 2012 sollen elektronische Messgeräte den Reifendruck überwachen und so helfen, den Energieverbrauch zu senken. Etwas später, 2014 nämlich, soll auch ein elektronischer Schleuderschutz obligatorisch werden. Nach Schätzungen der EU-Kommission werden die Massnahmen die Autos je nach Modell zwischen 150 und 500 Franken verteuern. Der Spareffekt beim Spritverbrauch mache dies nach einiger Zeit aber wett. Nach den schweren Erdbeben im Südwesten Chinas haben die Behörden an 50 Stellen im Gebiet gefährliche radioaktive Strahlung festgestellt. Die Lage sei aber unter Kontrolle, teilte das Umweltministerium in China mit. 35 der verseuchten Stellen hätten gesichert werden können, die restlichen 15 noch nicht. Sie seien noch nicht zugänglich. Radioaktivität sei aber nirgends ausgetreten. In der Katastrophenregion Sichuan liegt Chinas größtes Forschungszentrum für Atomwaffen. Außerdem sind im Gebiet mehrere geheime Atomanlagen stationiert, jedoch kein Atomkraftwerk. Der britische Regierungschef Gordon Brown hat sich in London mit dem Oberhaupt der Tibeter, dem Dalai Lama, getroffen. Anders als seine Vorgänger Tony Blair und John Major empfing Brown den Dalai Lama jedoch nicht am offiziellen Regierungssitz an der Downing Street. Das Treffen fand in der Londoner Residenz des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury statt. Am Rand des Treffens kam es sowohl zu pro-chinesischen als auch zu pro-tibetischen Protestkundgebungen. Weder Brown noch der Dalai Lama gaben nach dem Treffen eine Stellungnahme ab. Die britische Regierungspartei Labour hat erneut eine Niederlage erlitten. In der Stadt Crewe im Nordwesten Englands hat sie die Nachwahl für das britische Unterhaus verloren. Bereits am 1. Mai hatte Labour bei den Gemeindewahlen in England und Wales massive Einbußen hinnehmen müssen. In Bethlehem ist die erste internationale Investorenkonferenz für die Palästinensergebiete zu Ende gegangen. Aus der Runde der 1300 anwesenden Geschäftsleute kamen finanzielle Zusagen in der Höhe von 1,4 Milliarden Dollar. Nach Angaben des palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad können damit rund 35.000 neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen werden. Das versprochene Geld soll vorwiegend dazu dienen, Wohnungen zu bauen und eine neue Mobiltelefongesellschaft zu schaffen. In Südafrika haben Einheimische nun auch in der Touristenhochburg Kapstadt Hetzjagd gegen illegale Einwanderer gemacht. Sie griffen nach Angaben der Polizei Immigranten aus Somalia und Simbabwe an und brannten deren Häuser und Geschäfte nieder. In einem armen Viertel kam nach Medienberichten mindestens ein Mann ums Leben. Er wurde während der Ausschreitungen von einem Auto überfahren. 12 weitere Menschen wurden verletzt. Die Unruhen waren vor 12 Tagen in den Elendsvierteln von Johannesburg ausgebrochen und haben sich auf andere Provinzen ausgeweitet. Mindestens 42 Menschen wurden dabei getötet.
Es tönt wie ein Wunder. Burmas Generäle wollen sich helfen lassen. Wir fragen, wie hat Ban Ki-moon das zustande gebracht? Es tönt wie der Anfang vom Ende. Großbritanniens Labour-Partei erlebt erneut ein Debakel. Die Frage hier, wie lange hält sie das durch? Weiter dann, der bundesrätliche Griff in den Lauf der Justiz. Kritiker verweisen auf die Gewaltentrennung. Der Druck der USA auf die UBS. Für die Großbank steht enorm viel auf dem Spiel, Milliarden von Kundengeldern nämlich. Die Abstimmung über zwei Staatskonzepte, weshalb die Einbürgerungsinitiative mehr ist als eine Initiative über die Einbürgerung. Der Detektiv namens Wyclass, ein elektronischer Detektiv, Erfahrungen mit dem computergestützten Fahndungssystem. Der Plan ist gut, aber funktioniert er auch? Senegals Kampf gegen den Niedergang der Landwirtschaft, dazu das Echo-Dossier in unserer Serie. Burmas Junta-Chef lenkt endlich ein. Tan Shwe habe zugestimmt, alle Helfer ins Land zu lassen, ungeachtet der Nationalität, sagte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon nach einem anderthalbstündigen Treffen mit Burmas Herrscher. Damit scheint die UNO erreicht zu haben, worauf sie seit Wochen gedrängt hat. Allerdings werden erst die kommenden Tage zeigen, wie viel das Versprechen wert ist. UNO-Korrespondent Markus Mucklin.
Immer und immer wieder appellierte die UNO an die burmesischen Machthaber, die Grenzen zu öffnen, Hilfe und Helfer ins Land zu lassen. Bisher mit mäßigem Erfolg. Die Grenzen blieben zwar nicht völlig verschlossen, das Welternährungsprogramm, die UNICEF und andere Organisationen konnten Hilfsoperationen starten, doch nicht im erwünschten Umfang und vor allem nicht in dem Maße, wie es die katastrophalen Zustände in Burma erforderten. Nur die Nachbarstaaten China, Bangladesch, Thailand und Indien konnten Hilfspersonal entsenden, mehr ließen die burmesischen Generäle nicht ins Land, mit grauenvollen Folgen. Rund 2,5 Millionen Menschen wären auf Hilfe angewiesen, doch nur ein Viertel davon hat sie auch erhalten. Viel kostbare Zeit ist seit der Katastrophe verstrichen. Statt die Hilfe möglichst schnell hochzufahren, musste die UNO mühselig um die Erteilung von Visas verhandeln und Gesuche stellen, bevor sie helfen konnte. Und als John Holmes als oberster Katastrophenhelfer der UNO nicht mehr weiterkam, machte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Hilfe an Burma-Myanmar zur Chefsache. Vorerst mit mäßigem Erfolg. Er klagte, dass er sich vergeblich um direkten Kontakt mit dem starken Mann Burmas, mit General Tan Shwe, bemüht habe. Doch Ban Ki-moon ließ nicht locker, er verhandelte offensichtlich zäh hinter den Kulissen, so wie er es seit Monaten gewohnt ist, mit den burmesischen Machthabern. Das Einverständnis Burmas, alle Helfer ungeachtet ihrer Nationalität ins Land zu lassen, ist ein erster Erfolg. Wie viel das Versprechen wert ist, muss sich aber erst noch weisen. Burmas Herrscher machten schon oft Versprechen und weckten Hoffnungen, zuletzt vergangenes Jahr nach den Unruhen und dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten. Die Generäle hatten eine Zeit lang UNO-Gesandten gegenüber Gesprächs- und Reformbereitschaft signalisiert, doch danach nicht gehalten, was sie in Aussicht gestellt hatten. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die notleidenden Menschen auf Besserung hoffen dürfen. Die UNO möchte ihre Hilfsoperationen verstärken und hat große Vorräte bereits versandbereit. Am Sonntag führen die UNO und die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN in Rangun eine Hilfskonferenz durch. Sie sollte mehr Klarheit bringen, welche Art von Hilfe die burmesische Bevölkerung kurz- und auch mittelfristig braucht. Der Bedarf ist enorm und die Zeit drängt, wenn die Hilfe für Millionen von Menschen nicht zu spät kommen soll.
Markus Mucklin. In Großbritannien hat die Labour-Partei in einer Nachwahl einen Parlamentssitz verloren. Einen Sitz nur, aber wo sie den verloren hat und wie, das inspiriert die britische Presse. Von einem Debakel ist die Rede, vom Ende von New Labour gar. Oder auch, und das klingt nicht sehr britisch, von einem Stinker für Gordon Brown. Ist aber sehr britisch und auch sehr korrekt, meint unser Korrespondent. Denn ein Stinker sei auf gut Deutsch ein beleidigender Brief. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Martin Aliot.
Eine Nachwahl ist keine nationale Wahl. Die Wähler genießen eine gewisse Narrenfreiheit, Denkzettel zu verteilen, zumal wenn die Regierung, wie jetzt, über eine numerisch stabile Mehrheit im Parlament verfügt. So machten gestern auch die Stimmbürgerinnen im Wahlkreis Crewe und Nantwich von den Privilegien der Kurtisane Gebrauch. Macht ohne Verantwortung. Aber bei allen Einschränkungen, wenn ein Einzelresultat nicht nur die Meinungsumfragen, sondern auch die Ergebnisse der Kommunalwahlen vor 3 Wochen bestätigt, wenn die regierende Labour-Partei einen Sitz verliert, den sie selbst in den mageren Regierungsjahren von Margaret Thatcher gehalten hatte, wenn die Konservativen erstmals seit 30 Jahren in einer Nachwahl ein Mandat direkt von der Labour-Partei erobern und das mit einem Vorsprung von 19 Prozentpunkten, dann ist das doch mehr als courant normal in der müden Mitte einer dritten Amtszeit. Die Motivation Protest allein erklärt das Resultat auch nicht befriedigend. Denn die dritte Partei, die Liberalen, die sich traditionell als Auffangbecken für Frustrierte anbietet, schrumpfte in Crewe und Nantwich. Die Wähler wanderten geradlinig über die Sollbruchstelle der britischen Politik von Labour zu den Tories, die nun wieder wählbar geworden sind. Die Regierung, die hier eine schallende Ohrfeige erhalten hat, ist ja nicht bloß erschöpft und ausgelaugt. Sie ist auch störanfällig und des Öfteren inkompetent, zuletzt in der Einkommenssteuerpolitik. Bekannterweise war selbst Labours Wahlkampf in Crewe von Fehlleistungen gekennzeichnet. Der inzwischen siegreiche Konservative wurde als verwöhntes Herrensöhnchen und Großgrundbesitzer mit Lamas dargestellt, was durch die Tatsachen nur beschränkt zu erhärten war. Übrig blieb am Schluss nur, dass seine Eltern reich geworden sind. Labour kehrte zum klassenkämpferischen Hammer zurück und stieß damit auf wenig Beifall. Daher der Spott des Oppositionsführers, New Labour sei tot. Übrig bleibt Labour ohne Chance, die breite Koalition, die Tony Blair 3 Wahlsieger hintereinander bescherte, für sich zu begeistern. Premierminister Gordon Brown hat zwar noch knapp 2 Jahre Zeit dafür, aber ermutigend sind die Kapriolen der Wählerschaft bestimmt nicht.
Ja, wir haben Akten in einer laufenden Untersuchung rund um das brisante Thema Atomwaffenschmuggel vernichtet. Und ja, das war auch richtig so. Das sagte Bundespräsident Pascal Couchepin heute. Begründung: Diese Akten seien ein Sicherheitsrisiko, denn darunter seien unter anderem auch Baupläne für Nuklearwaffen gewesen. Diese Begründung und überhaupt die Einmischung der Politik in ein Justizverfahren wirft Fragen auf, auch bei den Aufsichtsgremien des Parlaments. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Der Verdacht, der in den vergangenen Wochen in verschiedenen Schweizer Medien geäußert worden ist, ist happig. Der Bundesrat soll in einem laufenden Verfahren wegen mutmaßlichen Atomschmuggels auf Druck des amerikanischen Geheimdienstes CIA Akten vernichtet haben. Dies, weil die Schweizer Beschuldigten der Familie Tinner, die im Verdacht stehen, jahrelang dem pakistanischen Atomschmuggler Abdul Qadir Khan gedient zu haben, gleichzeitig Informanten des CIA gewesen sein sollen. Bundespräsident Pascal Couchepin bestätigte die Vernichtungsaktion heute, lieferte dafür aber eine ganz andere Begründung. Das bei der Familie Tinner sichergestellte Material sei so brisant gewesen, dass es ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Schweiz und die Staatengemeinschaft dargestellt habe. Damit die Informationen nicht in die Hände einer terroristischen Organisation oder eines unberechtigten Staates gelangten, habe der Bundesrat am 14. November des letzten Jahres beschlossen, das umfangreiche Material, so Couchepin, verschwinden zu lassen. Da werden also übergeordnete Interessen zum Schutz der Schweiz geltend gemacht, um diesen schweren Eingriff des Bundesrates zu rechtfertigen. Die Vizepräsidentin der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates, Maria Roth Bernasconi von der SP, findet solches Gebaren staatspolitisch bedenklich.
Das sind vielleicht schon hochsensible Dokumente, aber die könnte man ja auch sicher aufbewahren, wie man andere Sachen auch sicher aufbewahrt. Aber vernichten, das finde ich schon ein Problem, vor allem weil es Akten sind, die ja im Rahmen eines Strafverfahrens gebraucht werden. Also da stellen sich schon auch Fragen der Gewaltentrennung. Welche Sicherheit ist denn da so gefährdet? Oder ist das einfach ein Kuschen vor der amerikanischen Regierung?
Auch die Aufsichtsbehörde der Schweizer Nachrichtendienste, die Geschäftsprüfungsdelegation, teilt via ihren Präsidenten, den grünen Nationalrat Hugo Fassel, knapp mit, sie sei mit der Aktenvernichtung nicht einverstanden. Was in der Schweiz passiere, stelle er in ganz Europa fest, sagt FDP-Ständerat Dick Marty. Regierungen würden immer häufiger den Begriff «Interesse des Landes» missbrauchen, um andere Interessen zu kaschieren. Und dies offensichtlich erst noch unter Umgehung des Parlaments. Obschon der Beschluss über die Aktenvernichtung im November gefällt wurde, sei die Geschäftsprüfungsdelegation erst im Februar darüber informiert worden, erklärt Präsident Fassel, und nicht etwa automatisch.
Diese Information hat sich die Geschäftsprüfungsdelegation beim Bundesrat selber beschafft.
Dies, obschon Artikel 154 des Parlamentsgesetzes klar festhält, den Delegationen der Aufsichtskommissionen dürfen keine Informationen vorenthalten werden. Da stellt sich die Frage, warum man die Aktenvernichtung am Parlament hat vorbeischmuggeln wollen. Steckt hinter der Aktion doch der CIA und das Argument der Gefährdung dient nur zur Tarnung? Tatsache ist, dass der damalige Justizminister Christoph Blocher im vergangenen Juli auf Besuch in den USA gewesen ist. Tatsache ist, dass der Bundesrat im August beschlossen hat, kein Verfahren gegen die Familie Tinner wegen ihrer CIA-Kontakte zu eröffnen. Und Tatsache ist, dass der Bundesrat die Vernichtung der für die USA unangenehmen Akten 4 Monate nach Blochers US-Besuch beschlossen hat, obschon er laut eigenen Angaben schon Monate vorher von der Brisanz des Materials Kenntnis hatte.
Philipp Burkhardt. Neue schlechte Nachrichten für die UBS aus den USA. Der Komplize eines Mitarbeiters der Schweizer Grossbank sei auf der Flucht vor den amerikanischen Behörden. Er hätte vor Gericht erscheinen sollen. Vorwurf: Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Auch einen UBS-Topmanager hindern die Behörden an der Ausreise. Sie wollen ihn als Zeugen befragen. Doch damit nicht genug. Jetzt verlangen die Amerikaner von der UBS auch noch weitere Daten von amerikanischen Steuersündern. Manuel Rentsch über einen Fall mit Gefahrenpotenzial für die Grossbank.
Er heißt Mario Stackel, ist Liechtensteiner und ist seit heute in den USA zur Fahndung ausgeschrieben. Der 43-jährige Treuhänder sei untergetaucht, heißt es in den amerikanischen Medien. Er habe sich nicht vor dem zuständigen Gericht in Florida präsentiert. Untertauchen ist ein hartes Wort. Sein Name steht im Telefonbuch und man bekommt ihn auch leicht an den Draht. Aber nein, sagt er, mit Steuerhinterziehung habe er nichts zu tun. Er habe auch keinen Termin platzen lassen, denn er habe keinen Gerichtstermin erhalten. Die amerikanischen Behörden beschuldigen Mario Stackel sowie einen ehemaligen Angestellten der UBS, insgesamt 200 Millionen Dollar eines reichen amerikanischen Staatsbürgers an den Steuerbehörden vorbeigeschmuggelt zu haben. Die Gelder seien in Liechtenstein und in der Schweiz versteckt. Der Fall ist deshalb brisant, weil die amerikanischen Staatsanwälte nun auch direkt die UBS attackieren. Seit Wochen halten sie den Chef des Nord- und Südamerika-Vermögensverwaltungsgeschäftes als Zeugen fest. Der UBS-Manager darf sich zwar innerhalb der USA frei bewegen, kann aber nicht ausreisen. Dieses Vorgehen wird kritisiert, unter anderem von Thomas Bohrer, der früher als Rechtsberater auf der Botschaft in Washington gearbeitet hatte. Die USA müssten sich an den Rechtsweg halten, denn es gäbe ein Rechtshilfeabkommen zwischen den USA und der Schweiz.
Es ist ein Verstoß gegen dieses Abkommen, wenn unilateral eine Partei, in diesem Fall die USA, einfach Schweizer durch Festnahmen zu Aussagen zu Geheimnisverletzungen zwingen will.
Die Botschaft in Washington hat beim amerikanischen Justizdepartement interveniert. Emilia Georgieva, Sprecherin der Schweizer Botschaft in Washington.
Die Schweizer Botschaft in Washington hat in diesem Fall zweimal vorgesprochen beim Department of Justice. Ein erstes Mal kurz nachdem dieser Fall losgetreten ist. Ein zweites Mal hat Botschaft Tiswiler letzten Montag, 19. Mai, beim Department of Justice vorgesprochen.
Und dabei hat die Schweiz die USA aufgefordert, den formellen Rechtshilfeweg einzuhalten. Die UBS ihrerseits wollte zum Fall keine Stellung nehmen. Der UBS drohe vor allem ein Image-Schaden, sagt Alfred Mettler, Finanz- und Risk-Management-Experte an der Georgia State University in Atlanta. Solange die Untersuchungen der Steuerbehörde IRS weitergeführt werden, werfe dies ein schlechtes Licht auf die Bank.
Wenn der Name einer Bank in die Schlagzeilen kommt, im Zusammenhang, gerade im Zusammenhang mit dem IRS, das ja eine sehr mächtige Institution ist in den USA, dann ist das etwas, was die Kunden ganz einfach nicht gerne sehen.
Die UBS hatte sich in der Vergangenheit verpflichtet, steuerrelevante Angaben von US-Bürgern dem Steueramt zu melden. Die Behörden werfen der UBS nun vor, in mindestens einem Fall mitgeholfen zu haben, Steuern zu hinterziehen und Dokumente vernichtet zu haben.
Das amerikanische Steuersystem kennt keinen Spaß, wenn Sie falsche Steuererklärungen einreichen, wenn Sie falsch deklarieren. Da ist es sehr viel schärfer als beispielsweise das schweizerische Steuerrecht. Und wenn Sie Ihre Akten vernichten in einem solchen Falle, dann wirft das natürlich ein sehr schlechtes Licht auf Sie.
Dass die UBS nun in die Justizmühlen geraten ist, dürfte wohl auch selbst verschuldet sein. Im schlimmsten Fall droht der Entzug der Lizenz. Für die Grossbank steht viel auf dem Spiel, denn sie verwaltet in den USA 840 Milliarden Franken Kundengelder. Dies entspricht einem Drittel der gesamten verwalteten Vermögen der Grossbank.
Manuel Rentsch im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen hier. Ein elektronischer Detektiv und seine Fahndungserfolge. Afrika und der Niedergang der Landwirtschaft. Doch zunächst zur Einbürgerungsinitiative. In der Debatte um diese Initiative wird mit harten Bandagen gekämpft. Ein Nein wäre ein Verrat am Volkswillen, sagen die Befürworter. Ein Ja wäre ein Verrat am Rechtsstaat, sagen die Gegner. Fakt ist auf jeden Fall, dass es um Grundsätzliches geht. Und das ist kein Zufall, denn das Bundesgericht hat mit seinem umstrittenen Entscheid vor 5 Jahren die Einbürgerungspraxis auch grundsätzlich neu geregelt. Und so unbestritten diese Neuregelung juristisch sein mag, so schwer ist sie emotional zu verdauen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Schweiz war verblüfft, als das Bundesgericht 2003 entschied, abschlägige Einbürgerungsentscheide müssten begründet und den abgelehnten Gesuchstellern rechtliches Gehör geschenkt werden. Überrascht waren auch viele Rechtsexperten. Rainer Schweizer, Professor für öffentliches Recht an der Universität St. Gallen, sagt, es habe sich etwas grundlegend geändert durch diesen Entscheid.
Weil er eine neue Theorie, die in der Rechtswissenschaft entwickelt wurde, aufgenommen hat, indem er sagte, ein Einbürgerungsentscheid ist dasselbe wie irgendeine Verwaltungsverfügung.
Der Kontrast zur früheren Rechtsauffassung war enorm.
Nach allgemeinem bisherigen Verständnis war der Einbürgerungsentscheid ein staatsrechtlicher Entscheid, in dem der Gemeindeverband darüber entscheiden konnte, wer eben Mitglied dieses Verbandes neu sein sollte, wie das etwa in einem Verein ist, wenn man über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet.
Deshalb war für Rainer Schweizer klar, dass der Übergang zur neuen Rechtspraxis starke Emotionen auslösen musste.
Ich habe darauf hingewiesen, dass dieser Paradigmenwechsel für die Menschen in diesem Lande nicht so ohne weiteres nachvollziehbar war, weil wir halt eine Jahrzehnte, jahrhundertelange Vorstellung haben, dass der demokratische Souverän das letzte Wort hat.
Auch die Berner Geschichtsprofessorin Brigitte Studer stellt fest, dass Befürworter und Gegner der Einbürgerungsinitiative von zwei verschiedenen Staatskonzepten ausgingen. Da sei
einerseits ein gemeinschaftliches, traditionales, bei dem die Gemeinden selbst ihre Population zusammenstellen, auswählen nach eigenen Kriterien, und einem eher moderneren Konzept, das liberal und individualistisch ist, auf Rechtsgleichheit basierend, das nach den Normen funktioniert, dass gewisse Grundsätze festgehalten werden müssen und für alle gleich sind.
Es gehe in der Diskussion also tatsächlich um den Gegensatz von Gemeindeautonomie und Rechtsstaatlichkeit. Dass diese jedoch gegeneinander ausgespielt würden, sei neu. Denn
es gab immer Interventionen der Justiz und natürlich auch des Bundes in die Einbürgerungsfragen.
Alt ist aber auch ein weiterer entscheidender Punkt. Rainer Schweizer stellt fest:
Es ist der Bund, der die internationalen Abkommen schließt, der die Flüchtlinge aufnimmt. Aber die Gemeinden haben dann die Herausforderung im Bereich Eingliederung zu bewältigen. Und daraus geben sich Spannungen, dass die Einwohner eigentlich den Eindruck haben, ja, im Rahmen des Einbürgerungsentscheides könnten sie auf die Immigrations- und Integrationspolitik Einfluss nehmen.
Deshalb ist es für den Rechtsprofessor wenig erstaunlich, dass die Neuerung durch den Bundesgerichtsentscheid politisch und in der Bevölkerung so starke Emotionen hervorruft.
Die Einbürgerungsinitiative, auch eine Abstimmung über unterschiedliche Staatskonzepte, Christine Wanner hat berichtet. Sherlock Holmes' Helfer heißt Dr. Watson. Ermittler heutzutage haben keinen solchen Dr. Watson, ihnen hilft der Computer. Dieser ist zu einem wichtigen Arbeitsmittel der Polizei geworden. Seit 5 Jahren arbeitet man in der Schweiz mit einem neuen Analysesystem. Wyclass hilft bei der Aufklärung von Sexual- und Gewaltdelikten, und zwar bei aktuellen Fällen, als auch bei zurückliegenden, sogenannten kalten, die nicht gelöst werden konnten. Geraldine Eicher über die Arbeit mit Wyclass.
Kaum war die Wyclass-Datei in Betrieb, konnte bereits ein erster Erfolg erzielt werden, beim sogenannten Fall Herzl. Am 28. Juli 2003 ging bei der Stadtpolizei Zürich eine Vermisstmeldung ein. Eine 39-jährige Frau, eine Gelegenheitsprostituierte, war seit Tagen verschwunden. Verschiedene Faktoren deuteten auf ein Verbrechen hin, Beweise fehlten. Trotz minutiöser Polizeiarbeit kamen die Ermittlungen nicht weiter. Monate später wurde entschieden, den Fall in die Wyclass-Datei einzugeben. Wyclass wurde von der kanadischen Bundespolizei entwickelt, 2003 in der Schweiz eingeführt und umfasst mittlerweile 7000 Datensätze. Für jeden Fall müssen sich die Fachleute durch 168 Fragen klicken, auch beim Fall Herzl. Die Schirmherrschaft für Wyclass ist bei der Kantonspolizei Bern, bei Rico Galli.
Wenn die Daten erfasst sind, geht es darum, Zusammenhänge zu bestehenden Datensätzen zu suchen. Das heißt, sie schauen dann anhand von Fragen, die sie sich zusammenstellen müssen. Gibt es Zusammenhänge zu anderen Fällen? Weil das ist im Prinzip ein großer Karteikasten, in dem sie dann nach Übereinstimmungen, nach Zusammenhängen, nach Mustern suchen.
Mit Wyclass wird neu das Verhalten von Tätern systematisch erfasst. Es wird quasi ein Fingerabdruck des Verhaltens des Täters erstellt. Wo und wie hat der Täter das Opfer zurückgelassen? Welche Handlungen hat er vor oder nach der Tat verübt? In die Wyclass-Datei können Sexualdelikte oder Gewaltverbrechen aufgenommen werden, aber auch Fälle von auffälligem Ansprechen von Kindern, denn sie können eine Vorstufe zu einem Sexualdelikt sein. Auch alte Delikte werden in Wyclass aufgenommen, Sexualdelikte rückwirkend bis 1993, Tötungsdelikte bis 1978. Denn Serientäter, die noch aktiv sind, können schon damals aufgetreten sein.
Typischerweise sind in diesen Menschen starke Bedürfnisse, starke Triebe vorhanden, die sie dazu treiben, förmlich ihre Taten zu wiederholen, diese Taten zu optimieren. Und entsprechend eben besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Serientat haben und dort Zusammenhänge dann herstellen können.
Weikles hat auch Grenzen. Wenn kein spezielles Verhalten des Täters erkennbar ist, wenn nicht genügend Informationen vorhanden sind, das Opfer nicht mehr aussagen oder sich nicht mehr erinnern kann oder keine Spuren vorhanden sind. Im Fall Hirzel hat Weikles trotz dünner Faktenlage zum Erfolg geführt.
Wenn ich, wie vorhin beschrieben, ein Set von Fragen gebildet habe, dann zeigt mir der Computer die Fälle an, auf jene diese Kriterien zutreffen. Ich lege dann fest, stimmt das jetzt wirklich, passen alle diese Fälle zusammen und habe dann im Endeffekt einen Bericht zu schreiben, wo ich diese Fälle aufführe, wo ich sage, da und da gibt es Übereinstimmungen, vielleicht gibt es auch noch Abweichungen, beispielsweise punkto Geografie oder punkto Tatzeit etc.
Und solche Übereinstimmungen fanden die Ermittler im Fall Hirzel. 2 Jahre vorher stand ein Mann wegen Vergewaltigung einer Drogenprostituierten vor Gericht. Er wurde freigesprochen, der Fall selber aber in die Weikles-Datei aufgenommen. Dank Weikles wurde das Opfer im Fall Hirzel in einem Wald ermordet in der Nähe der Wohnung des Täters gefunden. Nach den ersten Erfolgen von Weikles folgten weitere. Er sei sehr zufrieden, sagt Rico Galli.
Wir sind immer noch in einem relativ frühen Stadium. Es braucht einen gewissen Grundstock, eine Datensubstanz, bevor Sie überhaupt Zusammenhänge herstellen können. Hirzel war ein Paradefall, der eigentlich viel zu früh kam für unsere Verhältnisse. Er hat aber gezeigt, dass das System eben funktioniert und hat sich somit auch rentiert, weil Hirzel wäre nach meinem Dafürhalten nie aufgeklärt worden ohne diesen Ermittlungsansatz.
Und bereits wird an der Weiterentwicklung gearbeitet, der Tatortanalyse. Da werden ungeklärte Taten rekonstruiert, wieder durchgearbeitet, indem das Verhalten des Täters analysiert wird. Die Weiterentwicklung der Kriminalitätsbekämpfung ist eine Daueraufgabe.
Geraldine Eicher hat berichtet. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 33 Minuten. Wir kommen zu einem weiteren Teil unserer Beitragsreihe, die wir Anfang Woche begonnen haben.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Heute Afrika. In den letzten Monaten sind die Menschen in vielen Ländern wegen der drastischen Verteuerung der Grundnahrungsmittel auf die Straße gegangen. Besonders hart treffen die weltweiten Preissteigerungen die Armen in Afrika. 2/3 der Bevölkerung leben da von der Landwirtschaft. Aber viele junge Leute verlassen ihre Heimatdörfer und ziehen in die Stadt und landen da oft in Slums, in Armensiedlungen. Zum Beispiel in Kenia. Der Bericht von Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Laute Musik ertönt aus den Verkaufsständen entlang der Hauptstraße im Kangemi-Slum in Nairobi. Joseph Kimani führt mich im Auto herum. Er lebt schon seit mehreren Jahren hier und träumt davon, ein Haus zu besitzen.
If you have some money, just try to build a good stone house to earn some money. Houses are better than growing maize.
Man sollte sich ein Haus kaufen. Damit kann man Geld verdienen. Das ist besser als Mais anzupflanzen. In seinem Haus, wo er mit seiner Frau und den Kindern lebt, und auch seine Brüder leben mittlerweile bei ihm, erzählt er mir, dass er früher auf dem Land gelebt habe.
I was depending on the farming. And where my farm is very dry.
Ich war von meinen Pflanzungen abhängig. Doch die Gegend, wo ich herkomme, ist trocken. Ich kam auf keinen grünen Zweig. Da habe ich einen Job suchen müssen, um Geld zu verdienen für meine Kinder. Deshalb bin ich nach Nairobi gekommen.
So I have to go to the town looking for a job, isn't it?
In der Großstadt hier gäbe es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das sei besser, als im Dorf zu sitzen und auf den Regen zu warten.
Because with here you have maybe you have so many ways of making money. Rather than just sitting in the village waiting for the rain to rain, you don't have water for irrigating.
Wenn man Bewässerungsmöglichkeiten hat, ist es okay. Aber die haben nur die Großen. Ohne Bewässerung ist man auf Regen angewiesen. Und selbst wenn es regnet, muss man wieder warten, bis etwas gewachsen ist. Deshalb kommen die Leute in die Stadt.
Wait for again for the food to be ready. That's why people come to the city.
Und wieder spricht Joseph Kimani seinen Traum von einem Haus an, das er vermieten könnte.
How long does a maize take to get matured and how much can you earn from maize? But with the rental houses, you earn money every end of the month, you have some money, you have some income.
Es geht so lange, bis der Mais reif ist. und was kann man damit schon verdienen? Aber die Miete erhält man jeden Monat und hat ein Einkommen. Die Gegend, wo Joseph herkommt, ist arm, wie die Bewohnerin Victoria Mutungi bei einem Besuch gesagt hatte. Es gibt sehr viel Armut hier. Es leben sehr viele Leute hier auf engem Raum. Eine 20- oder 30-köpfige Familie lebt von einem Acker, der nicht mal 50 auf 50 Meter misst. Das geht doch nicht.
Living in a half acre. You can't imagine. 20, even 30, you see a family.
Und wer es mit Kaffee versuche, bekomme fast nichts dafür. Für ein Kilo Kaffee bekomme der Bauer einen Schilling. Das sind nicht einmal zwei Rappen.
You can't imagine. Coffee is one shilling a kilo. Yeah. So it doesn't bring anything.
Das Leben in Nairobi dagegen sei smart, sei ein leichtes Leben, schwärmt Victoria Mutungi.
Living in Nairobi is good. Smart life. Soft life.
Doch wieder im Fahrzeug unterwegs im Slum gesteht Joseph Kimani ein, dass das nicht die ganze Wahrheit ist.
They struggle very hard.
Die Leute müssen kämpfen. Das Leben in Nairobi ist nicht leicht und es gibt nicht genügend Jobs.
It's a struggle to stay in Nairobi. It's a struggle. And there are not sufficient jobs.
Doch wie hunderttausende andere hat auch Joseph Kimani zum Leben im Slum keine bessere Alternative.
Die Flucht in die Stadt, die für viele Dorfbewohner in der Armensiedlung endet. Nicht nur Kenia, auch Senegal kennt dieses Problem. Und auch dort, im Westen Afrikas, wurde die Landwirtschaft jahrzehntelang vernachlässigt. Doch Präsident Ouad hat vor 3 Jahren zur Rückkehr zur Landwirtschaft aufgerufen. Viel gebracht hat das allerdings nicht, wie der zweite Bericht von Rudi Küng zeigt.
Mit ihren Eselskarren haben Kleinstädte auf dem Land in Senegal etwas Malerisches. Doch der Eindruck trügt. Immer mehr Leute ziehen vom Land weg in die Hauptstadt Dakar, vor allem die Jungen. Auf dem Land, in den Dörfern, gibt es keine Jungen mehr, sagt der Migrationsexperte Sadiq Nias. Nur noch alte Frauen und Kinder. Die Jungen sind nach Dakar gegangen oder nach Europa. Sie aber bearbeiteten früher die Felder und unterstützten ihre Familien. Seit 1990 hat in Senegal die landwirtschaftliche Produktion pro Kopf der Bevölkerung abgenommen. Den Bauern fehlen Maschinen, gutes Saatgut und Dünger. Dazu kommen immer häufiger anhaltende Trockenzeiten und unzuverlässige Regenfälle. Senegal muss Nahrung importieren, um die Bevölkerung ernähren zu können. Das hat auch damit zu tun, dass die Bauern schon unter der französischen Kolonialherrschaft zum Anbau von Erdnüssen gedrängt wurden und viele die Nahrungsproduktion aufgaben. Mit dem Amtsantritt von Präsident Ouad vor 8 Jahren geht es aber auch den Erdnusspflanzern immer schlechter, sagt Sadiq Nias.
Ce régime-là qui est là depuis 2000 est un régime libéral qui libéralise à outrance.
Ouads liberales Regime hat im Übermaß privatisiert und damit der Landwirtschaft geschadet. Früher sicherte der Staat den Bauern den Absatz, heute machen ihnen private Käufer das Leben schwer und sie müssen manchmal 1 Jahr lang auf ihr Geld warten.
Pendant un an, le paysan peut rester avec des petits papiers de coupure, comme qu'on appelle des bons, sans avoir l'argent versé.
Vor 3 Jahren trat Präsident Ouad mit einem Plan hervor, erklärt der Journalist Madieng Sek.
Il y a eu ce fameux plan REVA. REVA, ça veut dire retour vers l'agriculture.
Der berühmte Plan REVA, Retour à l'agriculture, zielt darauf ab, dass die Jungen nicht vom Land in die Stadt kommen oder gar auswandern, sondern in den Dörfern bleiben und weiterhin Landwirtschaft betreiben.
Ou bien qui étaient tentés par l'immigration, restent au village pour mener des activités agricoles.
Gruppen von Jungen wurden Landstücke zugeteilt und sie erhielten Geld, um Landwirtschaft zu treiben.
Des groupements de jeunes ont eu des parcelles de terre et des financements pour travailler la terre.
Er habe im Fernsehen solche Landzuteilungen an Junge gesehen, fährt Madieng Sek fort. Doch die Frage, was der Plan REVA wirklich gebracht habe, kann er oder will er nicht eindeutig beantworten.
Il est très difficile de dire concrètement, est-ce que c'est les jeunes qui étaient partis?
Ob wirklich Junge, die aus der Stadt zurückgekehrt sind, das Land erhalten haben oder ob dieses nach politischen Gesichtspunkten zugeteilt wurde, ist schwierig zu sagen. Senegal ist 2008 erneut mit einem großen Nahrungsdefizit konfrontiert, das durch die weltweiten Preissteigerungen noch verschärft wird. Und wieder tritt Präsident Ouad mit einem Plan auf, der großen landwirtschaftlichen Offensive für Nahrung und Überfluss, Goana, der wiederum, wie bei Rewa, Landzuteilungen und Unterstützung verspricht. Eine klare Sprache spricht die Oppositionspolitikerin Aïssa Dattal.
Cette grande offensive est encore un leurre de plus que le président Ouad offre au peuple sénégalais.
Ouads große Offensive ist ein weiteres Luftschloss für die senegalesische Bevölkerung, sagt Aïssa Dattal. Und sie wird scheitern, wie alle seine früheren Pläne.
Qui ont tous successivement échoué.
Bedrängte Landwirtschaft in Afrika. Das Dossier dazu von Rudi Küng aus Senegal und zuvor aus Kenia. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.